Scheiß auf deine Kindheit. Der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Deine Vergangenheit muss nicht deine Zukunft bestimmen. Lass dich inspirieren von Menschen, die trotz schwieriger Kindheit ihren eigenen Weg gegangen sind. Viel Freude beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scheiß auf deine Kindheit, dem Mutmacher-Podcast. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die weiß, wie es ist, in einem Zuhause aufzuwachsen, in dem man nie genau wusste, was einen erwartet. Eine Mutter mit Alkoholproblemen und Depressionen, ein Vater, der versuchte, alles zusammenzuhalten und ein Kind, das gelernt hat, still zu sein, zu spüren und zu funktionieren. Eva ist in einer Familie aufgewachsen, in der die Stimmung schwankte, Konflikte ausgeschwiegen wurden und Beständigkeit ein Fremdwort war. Wie so viele von uns hat sie diese unsichtbaren Gepäckstücke lange einfach mitgetragen, ohne wirklich zu wissen, was sie da schleppt, was sie da überhaupt rumschleppt. Und dann kam eine Phase in ihrem Leben, die wirklich alles verändert hat. Eine 6 Jahre lange Kinderwunschzeit. Eine Zeit, in der überhaupt nichts funktionierte, in der die Ärzte ratlos waren und in der Eva anfing, sich selbst wirklich zuzuhören und ihrem Körper. Und genau das bringt Eva heute mit in diese Folge. Keine Expertenaussagen, keinen erhobenen Zeigefinger, sondern ihren ganz persönlichen Weg und eine Perspektive, die ich so in diesem Podcast noch nicht beleuchtet habe. Denn wenn wir über die Folgen einer schwierigen Kindheit sprechen, dann denken wir meistens an Psyche, Muster, Beziehungen. Was wir dabei aber ganz oft vergessen und was ich in meiner Arbeit aber ganz gerne mit einbeziehe, ist unser Körper. Denn unser Körper trägt diese Geschichte genauso. Der Darm, die Zähne, die Hormone und das, was wir essen oder auch nicht essen. Was uns belastet, von innen wie von außen. Eva hat auf diesem Weg gelernt, dass Heilung mehr bedeutet als Aufarbeitung, dass der Körper mitbedacht werden muss und dass wir ganz viel in der Hand haben, wenn wir erstmal anfangen, wirklich richtig hinzuschauen. Diese Folge ist ein ganz anderer Blickwinkel, keine Lösung, keine Anleitung, sondern eine Einladung, auch den eigenen Körper als Teil der Geschichte zu begreifen. Herzlich willkommen, Eva. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo Nicole. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast.
Ja, gerne. Wir sprechen heute über ein ganz spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt, wie der Podcast noch so verlaufen wird. Ich starte wieder mit der ersten Frage, wie immer. Kannst du ein bisschen von deiner Kindheit erzählen? Was waren denn die größten Herausforderungen, mit denen du konfrontiert warst?
Ja, das waren mehrere Herausforderungen. Das waren zum einen, ja, Eltern, die Schwierigkeiten hatten, die ein paar Probleme mitgebracht haben. Und also sagen wir, ja, genauer gesagt, meine Mutter, die auf der einen Seite ein Alkoholproblem hatte. Also ich spreche jetzt in der Vergangenheitsform, weil sie in der Zwischenzeit schon verstorben ist. Sie ist mit 58 Jahren verstorben. Ja, ein Alkoholproblem, Depressionen, ja, auch einige Belastungen aus ihrer Kindheit mitgebracht hat. Und gerade auch in der Pubertät sehr eifersüchtig war, gerade auf mich als Frau. Ja, und mein Papa, die beiden haben sehr früh geheiratet und mein Papa war sehr gutgläubig. Er dachte, dass er das alles alleine hinkriegt, hat er leider nicht geschafft. Und manchmal ist die Konstellation halt leider explodiert. Ja, das ging immer eine Zeit lang gut, solange er das geschluckt hat. Und dann ein, zweimal im Jahr ist es dann gekracht und dann wurde es richtig heftig. Ja, Konflikt oder einen Streit, wie sagt man, eine Streitkultur hatten wir auch nicht so eine gesunde. Ja, das wurde dann einfach erstmal ausgeschwiegen, ja, verschwiegen und irgendwann dann weitergemacht. Ne? Also das war schon sehr, da gab es schon sehr viele Höhen und Tiefen und sehr viele Unsicherheiten, weil man auch nie genau wusste, woran man gerade ist. War keine Beständigkeit. Und das weitere Thema ist halt, dass ich eine ganze Zeit lang einfach wenig Freunde hatte, ne? Wenig soziale Unterstützung. Ich denke, das hätte wahrscheinlich ein bisschen geholfen, aber das ging erst später los, als ich so 16 war. Ja, hat mir
Das
einfach
heißt, du
gefehlt.
warst ganz alleine mit diesem Thema auch und hattest
Genau.
wenig Halt und wenig Unterstützung.
Wobei ich das auch erst relativ spät gemerkt habe. Da war ich auch schon 12, 13, 14, ne, bis ich das richtig geblickt habe. Also die ganze Stimmung, die sehr ja, durchwachsen war, die habe ich vorher zwar gespürt, aber nicht richtig zusortiert. Ja,
Ja,
das
das ist ja so, dass wir das als Kind als normal empfinden, ne? Weil wir wissen
ja.
ja nicht, wie es bei anderen Familien ist.
Genau. Und wir hatten wenig Vergleich. Meine Eltern, die hatten, wir waren wenig, ja, mein Papa hatte einen großen Freundeskreis, meine Mama weniger, und sie war auch sehr eifersüchtig auf, wenn mein Papa mal weggegangen ist, sodass sie irgendwann gar, also ganz wenige Kontakte hatten nach außen. Genau. Und man da halt auch einfach wenig Orientierung hatte, wie das bei anderen so läuft, ne? Da hatte ich keinen Einblick.
Und gab es so einen Moment du sagst, du warst so 12, 13, kannst du dich an den Moment noch erinnern, wo du gemerkt hast, boah, bei uns ist es ja ganz anders als bei anderen?
Also ich meine, es wäre ein Moment gewesen, in dem ich nachts aus dem Schlaf aufgewacht bin, weil Schreie gehört habe und das total eskaliert ist, die Streitigkeiten zwischen meinen Eltern und ja, meine Mama schreiend ins Dachgeschoss gelaufen ist, sich versteckt hat, mein Papa hinterher und man dann quasi wie in so einem Albtraum, ne, wach wird und ja, so geschockt ist und das dann erstmal so präsent wurde, was da eigentlich abgeht, ne? Meine ältere Schwester hatte das vorher schon gemerkt. Die war auch ganz oft immer sehr auf der Lauer. Die hat immer gesagt, ah, sei leise, sei leise. Sie hat immer gehorcht, ne, was unten passiert quasi. Wir hatten die Kinderzimmer oben. Aber da habe ich immer gedacht, sie hätte irgendwie so ein bisschen Hirngespinste, was sie da will. Das habe ich nicht gecheckt. Genau, und in dieser Nacht, da war das auf einmal, da brach dann alles durch. Und dann war es auch offensichtlich.
Okay, du hast also in der Erfahrung gemerkt, dass etwas nicht in Ordnung ist in eurer Familie, weil vorher ist es ja
Genau.
normal, ne?
Ja, das wurde mir später alles bewusst, dass wir auch Familientherapien gemacht haben, die ich als Urlaub empfunden hatte, ne? So Familienwochenendtherapien, ja. Da hatte ich mir nichts dabei gedacht, als ich in der zweiten und dritten Klasse war.
Das heißt, deine Eltern haben es also trotzdem auch versucht, durch die Therapie was zu verändern.
Die haben es versucht. Meine Mama war in Therapie, mein Papa nicht, also, aber sie haben die Familientherapie zweimal gemeinsam gemacht. Da waren, ja, es waren einige Ansätze, ja. Leider würde ich sagen, nicht so fruchtbar.
Hat sich nicht viel verändert dann im Nachgang. Und sag mal, diese Erfahrungen sind ja schon sehr prägend, ne? Also da entsteht ja auch eine innere Unsicherheit. Man ist ständig am Scannen, ob im
Ja.
Außen Gefahr ist, ne, wenn man in diesen, ja, mit diesen Erlebnissen einfach groß wird.
Ja.
Wie haben sich denn diese Erlebnisse auf dich als erwachsene Frau ausgewirkt?
Also ich würde sagen, auf verschiedene Art und Weise, ja, auch nicht nur negativ. Ja, auf der einen Seite entwickelt man halt wirklich ein Gespür für Situationen, ja, dieses, wie du sagst, das Abscannen, Abchecken, wie geht's Menschen? Dadurch, dass meine Mutter in ihrer Stimmung sehr unbeständig war, hat man halt relativ schnell gespürt, wie ist die Lage? Das hat man manchmal schon gemerkt, wenn man zur Tür reinkam von der Schule. Ja, also ich würde schon auch sagen, dass es meine Empathie gefördert hat, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch viele Strukturen mitgenommen, Beziehungsstrukturen auch erstmal, die nicht so günstig waren, ja. Ich hatte mit 18 meine erste feste Beziehung, und das ist mein Mann heute auch, also wir sind auch seitdem zusammen. Und das sind manchmal anfangs auch Situationen gewesen, wo ich im Nachhinein merke, da habe ich meine Eltern kopiert, ja. Da waren auch Streitigkeiten, die wollte ich dann einfach mal wegtrinken oder 2, 3 Tage nicht drüber reden. Aber das hat mein Mann mir eigentlich, den Zahn hat er mir ganz schnell gezogen. Ne? Also an der Stelle, genau, hat er mich da auch so ein kleines bisschen auf die Spur gebracht. Also was heißt auf die Spur gebracht? Da haben wir unsere eigene Konfliktkultur entwickelt, ja.
Ja, und das ist ja schön, wenn man dann gegenüber hat, wo man auch langsam lernen kann, ah, da bin ich sicher, da ist jemand, der mir Halt gibt und da kann ich mich verlassen und da kann ich mich auch fallen lassen, ne?
Ja, genau.
Und das ist dann ein großes Glück, wenn man so jemanden an der Seite hat und dann auch schon so lange Zeit, ne?
Ja, das stimmt. Aber im ersten Moment, Was ich dazu noch sagen wollte, genau, also was ich von zu Hause auch einfach mitgenommen habe, im ersten Moment war es auch so eine Flucht. Also ich hatte auch immer schon so einen Plan im Kopf. Wenn man mich mit 5 Jahren gefragt hat, was ich später werden will, das war auch eh schon immer mein Plan. Ich will Mutter werden. Und letztendlich habe ich mich auch gefreut, einfach von zu Hause wegzukommen. Ja, ich bin mit 19 ausgezogen, ich habe mit 23 geheiratet. Der Plan war halt so schnell wie möglich eine eigene Familie zu gründen. Und jetzt auch nicht so ganz durchdacht, ne, was man vielleicht von zu Hause mitgenommen hat und was vielleicht eigentlich noch mal ein bisschen näher beleuchtet werden sollte. Ja.
War das bei dir auch so, dass das dann alles noch mal hochkam, als deine Kinder geboren wurden? Bei mir war das so damals, als mein Sohn auf die Welt kam, wurde mir alles auf dem Präsentierteller serviert und ich hatte plötzlich ganz viele Baustellen, weil ich gedacht habe, ach du großer Gott, da ist ja so viel, viel falsch gelaufen.
Also ich hatte so eine Phase vorher, wir hatten 6 Jahre Kinderwunschphase und das war eigentlich so auch eine, also das war so mit die prägendste Phase meines Lebens. Da kam sehr viel hoch. Also da habe ich ganz, ganz viele Höhen und Tiefen erlebt und ganz viel auch beleuchtet. Also da, ich habe gefühlt komplett mit mir aufgeräumt. Das war das eine, aber natürlich, als die Kinder auf der Welt waren, also gar nicht jetzt mal als Baby, dass es dann direkt losging. So auch ein bisschen, auch gerade auch, dass man öfter mal daran denkt, wie das für meine Eltern gewesen ist. Ja, man hat dann auch mehr Verständnis zum Teil für manche Situationen. Aber jetzt heutzutage ist es so, die Kinder sind 8 und 10 und die spiegeln mich halt ohne Ende, sodass halt ja gerade die letzten Jahre immer wieder mehr Situationen hochkommen, wo ich eigentlich merke, oh, das bin ja ich, das sind ja meine Themen und das sind einfach noch Dinge, die ich nochmal anschauen darf.
Ja,
Genau.
man ist ja eh nie fertig, gell?
Nee, aber das ist ja auch schön. Das ist irgendwie so eine Entwicklungsreise, ja, zu sich selbst. Das ist eigentlich mittlerweile, weiß ich das sehr zu schätzen. Ja.
Ja. Und sag mal, wie hat sich das denn, bei dir steht ja ganz stark im Fokus auch Gesundheit.
Ja.
Wie hat sich denn diese ganze Geschichte, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die du gemacht hast, wie hat sich das denn auf deine Gesundheit ausgewirkt?
Auf meine eigene Gesundheit. Ja, also ich muss sagen, ich habe früher nicht sehr gesund gelebt. Ja, ich habe mir darüber nicht so Gedanken gemacht. Meine Mama, die hat zwar täglich gekocht, also sie war Hausfrau und hat im Betrieb mitgearbeitet. Also meine Eltern hatten ein Weingut. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Da war der Alkohol leider halt auch sehr nahe. Ja, also sie hat täglich gekocht, aber nicht unbedingt immer so die gesunde Küche, sagen wir mal. So Hausmannskost, aber auch öfter, es gab schon auch öfter mal Fast Food, wenn es jetzt irgendwie schnell gehen musste. Wir hatten auch zum Frühstück Cornflakes, ja, 2 große Schalen und so weiter. Also so wie ich jetzt heute nicht unbedingt die Kinder ernähren würde, zum Teil, ja. Ich habe als Kind viel Antibiotikum gekriegt. Ich hatte wohl ein Jahr lang mehrfach Scharlach, ja. Das hatte ich wohl 4, 5 Mal. Da wurde immer wieder mit Antibiotikum draufgehauen, sodass mit Sicherheit mein Darm völlig brach lag. Ja, und kann mich auch erinnern, dass ich schon seit Kindheitstagen immer Probleme hatte mit der Verdauung. Ja, die war einfach träge. Da saß man halt lange auf der Toilette und hat lustiges Taschenbuch gelesen. Ja, das fanden immer alle ganz lustig, dass man da so eine Sitzung macht. Aber im Nachhinein betrachtet, denke ich, nee, das ist ja gar nicht normal gewesen. Es hat nur damals niemand so thematisiert, ja. Und auch später mit 18, 19, also wenn ich jetzt Bilder angucke, wie viele Pickel ich da hatte, ja, mein Darm war völlig überfordert, ja, meine Haut, mein Entgiftungssystem, das ist mir alles erst später bewusst geworden, in dieser Kinderwunschphase. Ja, wie gesagt, mit 23 ging das los und ja, und da habe ich halt wirklich, ich war halt auf der Suche danach, warum funktioniert das nicht? Und es konnte mir auch keiner sagen. Die Ärzte waren auch alle ratlos, ne? Also das einzige Auffällige, was ich hatte, waren sehr unregelmäßige Zyklen. Die haben nicht funktioniert. Die waren mal 40, 50 Tage lang, mal 30 Tage. Aber ansonsten, ja, überall, wo die geguckt haben, nee, alles ist normal, alles ist normal. Und ja, da, im ersten Moment, ich war ja so versteift darauf, ein Kind zu bekommen, bin ich da erstmal in diese schulmedizinische Schiene reingerutscht. Ne? Die Ärztin sagt, naja, wenn Sie so eilig haben, ich kann Ihnen hier Hormontabletten geben. Die wirkten dann nicht. Dann hieß es, Ja, dann nehmen Sie mal das Doppelte. Ja, das funktioniert auch nicht. Ah, dann nehmen Sie mal das Vierfache. Funktioniert ja auch nicht. Und schwupps war ich in der Kinderwunschklinik gelandet. Ja, das ging alles innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr. Hatte da auch viele Behandlungen. Die waren auch alle erfolglos und die Ärzte ratlos. Und dann bin ich ja so nach und nach zu verschiedenen anderen Menschen gegangen, Osteopath, Kinesiologe etc., um halt mal zu gucken, was ist mit meinem Körper, ne? Wo hängt das jetzt, ne? Ja, und da habe ich erst so richtig angefangen, so Gesundheit zu oder meinen Körper mal näher anzugucken, Gesundheit zu hinterfragen, Ernährung zu hinterfragen, Umweltbelastung etc., alles Mögliche. Sorry, das war jetzt sehr ausschweifend.
Nee, sollte ja
War
sein.
das deine Frage, ja?
Ja, sollte ja so sein.
Ja.
Und sag mal, auf deiner Suche bist du dann auch auf Themen gestoßen, die aus deiner Kindheit kamen? Also, dass deine Kindheit eine Auswirkung auf deine gesundheitliche Verfassung als Erwachsene hatte?
Im ersten Moment nicht so direkt. Also wobei es waren schon Dinge natürlich, die man, die, also von früher, die sich quasi aus, die Auswirkungen hatten. Das zum einen mit Sicherheit der Darm. Also der Darm, irgendwann hatte die Osteopathin gesagt, da bin ich dann irgendwann gelandet, die sagte auch, weil ich immer Rückenschmerzen hatte im unteren Bereich und sagte, nee, nee, das ist nicht dein Rücken, das ist dein Darm. Ja, weil auch ich war damals beim Orthopäden, ne, der hatte nichts gefunden. Sie sagte, nee, das ist die Aufhängung von dem Darm hinten und dass ich den mal näher angucken sollte. Ja, wo ich dann das erste Mal eine Darmanalyse habe machen lassen. Ja, da war auch ganz viel Disbalance drin und da mal zu gucken, dass man es das ausgleicht. Aber auch genauso andere Punkte, wie jetzt zum Beispiel die Zähne. Ja, das war letztendlich, das war das Letzte, was ich auch angegangen bin. Ich habe mir mit 10 Jahren ungefähr, habe ich mir bei einem Fahrradunfall einen Zahn abgestürzt, den Schneidezahn. Und der war bis auf die Wurzel runter. Da wurde erstmal so ein Provisorium gemacht, Metallstifte, so ein bisschen was Kunststoff da dran, ne, später überkront. Und ja, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Also das ist natürlich auch was, was ich aus der Kindheit mitgenommen habe, ne, und was später wo ich später drauf gekommen bin, dass das vielleicht ein Störfeld sein könnte. Bin
Und
ich aber auch nicht selbst. Wie bitte? Ja?
war es denn dann eins?
Ja,
War es ein
ja.
Störfeld? Was war das Ergebnis davon?
Also erstmal muss ich noch dazu sagen, ich bin auch nicht selbst drauf gekommen. Das war echt auch ganz spannend. Also ich bin über die Osteopathin in meiner Kinderwunschphase zu einer Hebamme gekommen. Also die Osteopathin hatte gehört, dass die Hebamme einfach super versiert ist in Frauen mit Kinder, also auch Frauen mit Kinderwunsch zu helfen. Und das ist einfach auch ein ganz prägender Mensch gewesen. Ich bin heute noch ganz eng mit ihr in Kontakt. Und als ich das erste Mal zu ihr kam, hat sie mich als allererstes gefragt, wie sieht's aus mit deinen Zähnen? Ist alles mit deinen Zähnen in Ordnung? Ich sag so, wie mit meinen Zähnen? Ja, da habe ich eine Krone. Und an einer Stelle, ja, nee, eine Wurzelbehandlung hatte ich noch. Und sie sagte als erstes, lass das machen. Und da dachte ich noch so, ach nee, ja, die Zähne, die Krone war gerade 1, 2 Jahre vorher frisch gemacht worden. Nee, Und da hatten wir erst auch ganz viele andere Dinge noch, sind wir noch angegangen. Das waren dann Kräuter, ne, Kräutertees, die ich getrunken habe, um Hormone auszugleichen. Infusionstherapie, um auch einfach Nährstoffe in den Körper reinzukriegen. Also die hat mich richtig aufgebaut. Aber das Letzte, was ich dann doch gedacht, also mir ging es wirklich richtig viel besser innerhalb von dem Jahr. Und dann dachte ich, ach komm, jetzt mache ich eh den Zahn. Der hatte sich ein bisschen verfärbt, die Krone, die war nicht gut. Und bin das nochmal angegangen und habe die neu machen lassen. Und dann stellte sich beim Zahnarzt schon heraus, dass da wirklich der ganze Metallschrott auch noch unten drunter war. Also da waren noch die Stifte, da war noch Metall, da war irgendwie auch noch eine kleine Zyste. Ich weiß es nicht mehr. Also er hatte gesagt, oh, das ist ja doch gut, dass wir das jetzt gemacht haben, obwohl er das im ersten Moment gar nicht gemacht hätte. Ich habe ihn wirklich drum beten müssen, ne, drum bitten müssen, dass er das macht. Und ich habe mir auch erstmal überhaupt einen Zahnarzt suchen müssen, der dafür offen ist, ja, weil das macht nicht jeder. Der hätte mich wahrscheinlich viele gleich weggeschickt. Ja, bin dafür auch eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren, um da zu einem Umweltzahnmediziner zu kommen. Und der machte dann den Zahn. Und dann habe ich selbst schon, also der war dann auch, der sah schön aus. Und dann dachte ich auch, gut, jetzt ist der gemacht, habe da eh schon nicht mehr so richtig dran geglaubt eigentlich. Und dann lebte ich einfach so meinen Alltag. Und eine Woche später, weiß ich noch, da stand ich unter der Dusche und denk so, was zwickt und zwackt denn überall in meinem Körper? Und dann drückte das überall und in meinem Bauch, an den Brüsten. Das war ganz komisch und innerhalb von kurzer Zeit kam die Periode und beim nächsten Zyklus war ich schwanger. Ne? Genau.
Verrückt.
Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, als hätte mir jemand einen Stecker in die Steckdose gesteckt. Ja, das, was ich vorher gar nicht hatte. Ich hatte gar keine Zyklusausprägungen. Was andere gesprochen haben, irgendwie, dass sie rund um den Eisprung irgendwelche Symptome haben. Ja, ich hatte auch diesen Eisprung nicht richtig. Ich hatte nicht diesen Zervixschleim. Ne? Ich habe ja auch eine Zeit lang versucht, diese natürliche Familienplanung mit Temperaturmessung, ich hatte das alles nicht richtig. Und seit dem Tag mit dem Zahn war das. Und seitdem hatte ich auch einen regelmäßigen Zyklus. Das blieb durchweg, dass ich auch 28, 29 Tage Zyklen hatte. Genau. Und ich würde sagen, es war absolut der Zahn. Auch wenn viele meinen, das war vielleicht die Psyche. Aber ja, die spielt mit Sicherheit eine Rolle. Aber die Zähne sind wirklich nicht zu unterschätzen.
Ich finde es total spannend, was du sagst, weil gerade der Mainstream, ne, sagt ja immer Nervensystem und Kindheit und die prägt ja, ne, ich ja auch, sage ich ja auch. Also dass vieles, was wir in der Kindheit erlebt haben, unser erwachsenes Leben noch stark beeinflusst, wenn es halt noch im Unbewussten irgendwo rumliegt und schlummert, ne? Und jetzt hast du aber noch mal eine neue Ebene geöffnet. Ich meine, ich gucke auch immer, wenn ich mit meinen Klienten arbeite, ne, haben die ein gutes, wie sieht das Blutbild aus, wenn die Depressionen haben, oder ich lasse auch mal nach der Schilddrüse gucken, von Fachärzten. Ich frage dann auch, wann war dein letztes Blutbild und so, gerade wenn so Depressionen auch
Ja.
da sind, ne? Und jetzt sagst du, dass ein Zahn
Ja, das war mein Glückszahn.
ja, dein Glückszahn. Und jetzt ist ja spannend. Ich habe mich auch schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, weil ich auch mal ein Gesundheitscoaching gemacht habe bei Kifei. Die sind wirklich super, die zwei. Und die haben auch gesagt, als allererstes, ich soll meine Zähne untersuchen lassen. Und ich sage, hä, warum denn meine Zähne? Weil ich hatte starke Entzündungswerte im Körper. Und die hattest du ja wahrscheinlich auch, ne?
Die
Durch
hatte ich
diesen
damals noch
Zahn,
nicht messen
oder?
lassen, aber mit Sicherheit hatte ich die. Auch Metallbelastungen wahrscheinlich, ja. Und ja, ist einfach faszinierend. Die Zähne, die werden immer so wie so ein totes Stück im Mund gesehen, ne? So Knochen, der mit nichts sonst zu tun hat. Aber über die Zahnwurzel, ja, und diese feinen, die den Trieben, die Kanälchen, ja, die ganzen, die Nerven, das hängt ja alles, das ist ja so verbunden mit unserem Körper, mit unserem Kreislauf, dass ganzheitliche Zahnärzte zum Beispiel halt auch schon einzelnen Zähnen Organe zu sortieren können oder Gelenke, ja. Und je mehr ich das gerade auch die letzten Jahre, seitdem ich das selbst erlebt habe, beobachtet habe, ist mir das immer wieder bei Menschen aufgefallen, ne? Wo quasi Zähne Auswirkungen haben im Körper. Das hatte meine Mutter hatte das auch an einer Stelle, wo sie auch Schmerzen hatte und Eiter und keiner wusste, wo es herkam. Und am Ende war das einfach ein entzündeter Zahn. Ja, und ich selbst hatte es auch noch ein Erlebnis mit einem Zahn, das war auch ganz spannend. Ich hatte plötzlich aus heiterem Himmel so ein komisches Pochen im Knie, wie wenn du so Knieschmerzen hast, aber ich war nicht draufgefallen, ich hatte keine Ahnung, wo kommt das jetzt her, und hatte aber auch parallel gemerkt, an einem Zahn tut so ein bisschen was drücken. Hatte dann auch recherchiert, es war tatsächlich auch der knieassoziierte Zahn. Und dann bin ich zum Zahnarzt, und der war nicht ganz sicher, ob das schon Karies ist oder nicht. Und der meinte, wir machen jetzt einen Test. Er betäubt mir den Zahn jetzt für 24 Stunden und dann gucken wir mal. Er hatte den betäubt, das Knie war sofort ruhig, also es hatte vorher ein paar Tage wehgetan. Das war sofort ruhig. Und es fing dann einen Tag später, wo diese Betäubung nachließ, wieder an. Und dann haben wir einfach gesagt, dann hat er auch gesagt, nee, dann behandeln wir den Zahn jetzt. Und danach war das erledigt, ne? Also solche Erfahrungen, ja. Oder meine Oma, die mich damals irgendwie zu dem Zeitpunkt auch anrief, dann haben wir telefoniert und erzählt. Und die war immer in der Uniklinik in Zahnbehandlung. Sie hat sich da irgendwie bei den Studenten behandeln lassen. Und irgendeine Behandlung haben die gemacht und sie sagte, Eva, das wirst du jetzt nicht glauben, aber das, was die letztes Mal gemacht haben, seitdem sind meine Hüftschmerzen weg. Ich wusste gar nicht, dass sie Hüftschmerzen hatte, aber sage ich noch, was war das denn für ein Zahn? Ne? Und dann sagte sie mir der Zahn und das war tatsächlich der Hüftzahn.
Was ist denn der Hüftzahn? Weißt du das gerade?
Ah, das muss einer von den hinteren sein. Ich kann es dir nicht auswendig sagen. Also einer
Ah.
von den Backenzähnen. Aber, und der Kniezahn auch, einer von den hinteren. Die Schneidezähne vorne, die sind eher tatsächlich mit dem Urogenitaltrakt verbunden. Und ja, da gibt es wirklich ganz ausführliche Tabellen und ja, ganz viele Zuordnungen zu den Zähnen. Und es ist einfach nichts Totes in unserem Körper. Und der Zahnarzt ist der einzige, auch bei der Wurzelbehandlung denke ich immer, der einzige Arzt, der etwas Totes im Körper hinterlässt. Ja, kein Arzt würde auf die Idee kommen, totes Organ im Körper zu lassen. Aber der wurzelbehandelte Zahn, der wird dann einfach stillgelegt. Da heißt es dann, ja, der ist jetzt sauber. Aber dass man quasi diese ganzen kleinen Kanälchen in dem Zahn alle so erwischt, dass da keine Nervengifte mehr entstehen oder sowas, das ist quasi unmöglich. Und dann können sich halt an diesem Zahn, an der Zahnwurzel quasi, zu den Nerven hin, können sich einfach mit der Zeit Toxine, bilden, die von da aus halt in den Körper wandern und die zu Blockaden irgendwo führen, wo kein Mensch dann an die Zähne denkt. Aber genauso kann es auch andersrum sein. Also es kann auch sein, dass du ein krankes Organ hast und dass dieses Organ sich auf den Zahn auswirkt und der Zahn kaputt geht. Ja, das geht
Ah
natürlich
ja.
auch. Hängt in beide Richtungen zusammen.
Das ist ja wirklich total spannend. Also lohnt sich's wirklich immer auch mal nach den Zähnen gucken zu lassen, ne?
Absolut. Also
Ja.
wenn ich als erstes nach was gucken würde, auch bei meinen Kindern, also der Darm steht ganz oben und die Zähne. Ja, weil da haben wir schon mal die halbe Miete für unsere Gesundheit.
Und
Ja.
sag mal, wenn du jetzt auch noch mal über den Darm sprichst, du hast ja vorhin erzählt mit dem Antibiotika. Ich hatte als Kind auch ganz viel Antibiotika bekommen, weil ich schwer asthmakrank war und auch Cortison viele Jahre. Und damals hat sich ja keine Sau für den Darm interessiert, ne?
Ja, leider.
Und jetzt heute, wenn jemand Antibiotika genommen hat, weil es einfach unvermeidlich ist, ich nehme gar kein Antibiotika mehr. Ich habe früher auch Penicillin gekriegt, ganz viel, ist ja auch ähnlich, ne, ist nur stärker. Und heute sage ich immer, direkt Darmaufbau machen. Was hast denn du gemerkt, als du so den Darmaufbau gemacht hast, wie sich auch deine Stimmung verändert hat? Weil ich glaube,
Ja.
das hat ja auch ganz, ganz viel Auswirkungen auf die Stimmung und auf die emotionale Befindlichkeit, die ich so habe.
Absolut, absolut. Gerade weil der Darm, sagen wir, wir haben ja eine Darm-Hirn-Achse. Und wenn man es überlegt, also das ist tatsächlich, dass 90% der Signale auf dieser Achse vom Darm ausgehen. Ne? Also der Darm, der steuert ganz viel. Und wir haben im Darm werden auch ganz viele Hormone produziert. Ne? Das weiß ja auch nicht jeder. Das ist ja nicht so ein Allgemeinwissen, was man in der Schule beigebracht kriegt, leider. Also gerade auch Serotonin, ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Darm nicht richtig funktioniert, dann haben wir auch gegebenenfalls ein Serotoninproblem. Und das ist ja auch wieder ein Thema im Zusammenhang mit Depressionen. Ja, also wenn du einen Darm hast, der in Disbalance ist, der nicht gut funktioniert, der vielleicht auch Pilze hat oder Parasiten, ja, oder auch einfach ein eine unausgeglichene hormonelle Lage, dann geht es dir auch nicht so gut, ja, nicht nur körperlich, sondern auch mental, ja.
Ja, und was ich festgestellt habe, man braucht viel mehr Kraft, weil ich habe irgendwann auch keine Energie mehr gehabt. Diese, wenn der Darm nicht funktioniert, es nimmt dir ja einfach auch ganz viel Energie und kriegst Gewichtszunahme, ne? Du kriegst eine schlechte
Ja.
Haut, du kriegst teilweise auch Wassereinlagerungen
Ja.
im Körper. Und ich meine, das führt natürlich wieder dazu, dass du dich unwohl fühlst. Und
Ja.
das schlägt natürlich auch aufs Gemüt, ne?
Absolut. Und auch, also sag mal, der Darm hängt ja auch mit vielen anderen Dingen auch noch zusammen. Also so Allergien, Autoimmunerkrankungen. Wenn man sich überlegt, der Darm, der kann ja auch löchrig sein, sage ich jetzt mal. Ne? Es gibt ja dieses
Leaky Gut.
Leaky Gut, genau. Und dann haben wir einen durchlässigen Darm. Das heißt einfach, dass die Schleimhäute, die Wand ist nicht mehr dicht, ja. Und wir haben Stellen, an denen dann unverdaute Nahrungsbestandteile, die im Darm sind, einfach in den Blutkreislauf gelangen und der Körper das Blut natürlich sich reinhalten muss und das abwehren muss und dagegen Antikörper entwickelt. Und das kann im schlimmsten Fall oder im schlechten Fall erstmal auch sein, das kann ja sogar auf gesundes Essen hin sein. Das habe ich selbst bei mir feststellen müssen, dass ich dann auch irgendwann das Gefühl hatte, oh mein Körper, ich merke, ich verdaue nicht richtig gut, es rührt alles schwer rum und tatsächlich dieser Leaky Gut dazu geführt hat, dass ich auf Eier reagiere, die ja an sich gesund sind, ja, die man ja essen soll unbedingt, ja, wenn es irgendwie, wenn man die mag und wenn man sie verträgt, ja. Aber wenn man sie halt nicht verträgt, dann führen die zum Beispiel dazu, dass der Darm halt immer wieder in der Entzündung ist und da kriegt man den auch nie richtig geheilt. Also da kann ich auch noch so viel Darmbakterien jetzt zu mir nehmen, wenn ich auf der anderen Seite immer wieder was esse, was den Darm entzündet, dann ja, funktioniert es einfach nicht. So muss ich das quasi ja auch ein bisschen breiter angehen. Ne? Einmal gucken, was darf überhaupt da erstmal rein, was vertrage ich gut? Sind auch alle, habe ich auch die Enzyme, die ich brauche, um auch alles ordentlich zu verdauen? Das ist ja auch ein Thema. Ja, die Magensäure, Enzyme, da fängt es ja bei vielen schon an. Und dann erst zu gucken quasi, wenn der Darm, wenn die Darmwände dicht sind, ob das Mikrobiom, also wie das Mikrobiom einfach aussieht, ne? Also das heißt, die Bakterien, die angesiedelt sind im Darm, ob die in einem guten Gleich, in der Balance sind, ja. Und dann gegebenenfalls durch Darmbakterien auszugleichen.
Ja, das heißt, wenn ich auf der emotionalen Ebene arbeite und meine Kindheit aufarbeite, ist es auch immer ganz, ganz wichtig. Also Zähne ist bei mir noch nicht so ganz ganz lange Bestandteil, ne, weil ich es selber erst erfahren habe im letzten Jahr. Aber der Darm ist immer ganz, ganz wichtig, den auch untersuchen zu lassen.
Ja, unbedingt.
Ja,
Ja.
der Darm und die Zähne und auch wirklich mal ein richtig, richtig großes Blutbild machen. Also nicht das, was man beim Arzt kriegt.
Ja.
Das war jetzt auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in diesem Gesundheitscoaching. Ich habe ein riesengroßes Blutbild machen lassen bei der Uni in Mainz in so einem Labor. Und das wurde dann auch analysiert. Und da hat man tatsächlich auch festgestellt, weil ich arbeite ganz viel mit Symptomen auf körperlicher Ebene, die einen emotionalen Ursprung haben. Ja, weil ganz viel schreit ja auch der Körper, also die Seele schreit über den Körper, wenn etwas emotional nicht in Ordnung ist.
Ja,
Und
absolut.
ich hatte jetzt wirklich bei mir auch ganz, ganz viel nochmal nachgeguckt und gearbeitet und habe gedacht, nee, diesmal ist es bei mir nicht emotional. Ne? Ich habe ja mein Asthma zum Beispiel weggekriegt, ich habe meine Allergien weggekriegt, alles durch emotionale Arbeit und natürlich auch, muss man auch sagen, durch Ernährungsumstellung und Atem. Also der Atem, die Ernährung und natürlich auch die Nährstoffe, die wir brauchen, ne? Und eine gute Darmgesundheit. Damit habe ich ganz, ganz viel tatsächlich in meinem Leben lösen können. Und wenn wir mal den Darm so betrachten, dann hat er natürlich auch ganz, ganz viele Auswirkungen auf unser emotionales Wohlbefinden. Ist einfach so, ne? Wenn ich morgens aufstehe und habe schon so einen Bauch,
Ja.
einen richtig dicken Bauch, weil der Darm einfach nicht richtig arbeiten kann. Das ist Hölle.
Ja, der hat auch dann wieder Auswirkungen auf unseren Hormonkreislauf. Ja, also das ist, ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, da anzusetzen. Aber auch, was du auch gesagt hast, also dieses große Blutbild, ja, das vom Arzt, das kann man leider, ach, das ist vielleicht mal ganz nett zu haben, aber das ist ja nicht wirklich aussagekräftig. Aber solche Werte wie, wenn ich jetzt mal gucke, Vitamin D ist auch ein ganz wichtiger Wert. Ja, weil die 90% der Deutschen haben Vitamin D-Mangel. Und das ist nicht einfach mal nur so ein Spaßhormon, sage ich jetzt mal. Also es wird Vitamin genannt, es ist eigentlich ein Hormon. Ja, wenn man sich überlegt, dass jede Zelle in unserem oder fast jede Zelle in unserem Körper Vitamin D-Rezeptoren hat, ja, also Vitamin D da andocken kann und was auslösen kann, dann sagt uns das ja schon, dass wir das im Leben brauchen. Ja, und leider sind wir halt in der heutigen Welt ja viel zu wenig der Sonne ausgesetzt. Und abgesehen davon leben wir in Deutschland hier, haben wir eh zwischen Oktober und März, April, würde die Sonnenstrahlung auch gar nicht ausreichen. Da steht die Sonne viel zu flach, ja. Genau, dass wir einfach also gucken sollten, auch wie unser Vitamin-D-Status ist. Weil den aufzufüllen, wenn ich im Mangel bin, das hat so einen krassen Effekt auch. Das ist das manchmal auch, wenn manche denken, sie haben, also sagen, sie haben eine Winterdepression. Ja, sind die vielleicht auch einfach in einem starken Vitamin-D-Mangel. Ja.
Ja.
Und genauso ist es ja, wenn man sieht, dass oft die Grippewelle so den Höhepunkt hat, Februar, März. Ja, ist meine These, ist auch, also, dass das halt auch ein Zeitpunkt ist. Also am Anfang, wenn wir im September, Oktober nach dem Herbst in den Winter reingehen, haben wir vielleicht noch Vitamin D vom Sommer. Aber das lässt natürlich immer weiter nach. Und wenn ich nicht auffülle, ist der Tiefpunkt halt auch Februar, März. Ja, bin ich am Tiefpunkt. Und das macht natürlich infektionsanfälliger. Und Vitamin D hat so viele Funktionen, ja. Nicht nur für die Knochen, ja, fürs Immunsystem, so viel mehr. Also das ist auch ein guter Ansatz, um da, ja, hinzuschauen und anzufangen. Genau.
Ja, ich nehme auch jeden Morgen Vitamin D3, K2
Ja, genau, immer in der
und
Kombi. Ja.
genau, immer in der Kombi und ich nehme Omega-3.
Genau, ist auch wichtig. Ja. Und zu
Ja.
Vitamin D ist noch wichtig zu sagen, also Vitamin D und K2 immer, also Vitamin D3 ist es und K2 immer in Kombination. Und was auch wichtig ist, dazu brauchen wir Magnesium. Weil Magnesium ein wichtiger Kofaktor ist in dem Kreislauf. Und wenn ich jetzt Vitamin D nehme und ich nehme es zum Beispiel auch hochdosiert, also weil das, was die Ärzte zum Teil raten mit so 400, 500 Einheiten, da kommst du nicht groß rum. Ja, also pauschal kann man es nicht sagen. Man sollte schon auf jeden Fall erstmal messen, wo der Status ist. Aber so 4.000 bis 5.000 Einheiten am Tag gibt es schon sehr viele, die das gebrauchen können und die das auch ja, verbrauchen. Also da baust du auch zum Teil nicht mal groß den Spiegel auf, wenn du so viel am Tag nimmst. Aber natürlich
Ja.
sollte man immer Diagnostik erstmal machen, ne, zu gucken, wo steht der. Dann gibt es auch ganz tolle Tools im Internet, Vitamin D-Rechner. Dann gibt man ein, wie ist der Stand, wo will ich hin? Und dann kriegt man gesagt, okay, über die ersten ein, zwei Wochen nimmt man dann höher dosiert und dann pendelt man sich auf eine niedrigere Dosis ein. Ja. Aber dann wirklich regelmäßig machen. Bei uns kriegen das auch die Kinder, also das ist auch was, das steht bei uns auf dem Tisch. Wird immer am besten mit einer fetthaltigen Mahlzeit, also am besten zum Mittagessen genommen, weil Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin. Also,
Ah, okay, ist auch
ja,
spannend.
wird
Siehst du, ich
besser
nehme es
aufgenommen.
direkt morgens nach dem Aufstehen.
Ja, AEDK, das sind diese auch, die gibt es manchmal auch in der Kombination, die sind alle fettlöslich. Genau.
Ja, spannend. Was auch noch wichtig ist, ist Vitamin B.
Genau, B-Komplex. Das ist auch ein ganz wichtiges Vitamin im Stoffwechselkreisläufen. Es gibt einen Kreislauf, der heißt Methylkreislauf. Und der stellt Methylgruppen bereit, die wir für ganz, ganz vieles im Körper brauchen. Also für Zellneubildung. Und also, da will ich jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe, aber das ist ein ganz relevanter Kreislauf. Und der hat als Kofaktoren, also der funktioniert nur, wenn wir eine gute Vitamin B Versorgung haben. Da sind gerade Vitamin B9, das ist die Folsäure, Vitamin B6 und B12, das sind ganz wichtige Faktoren in dem Kreislauf. Ja.
Und wie wirken die auf unser Gemüt?
Letztendlich dadurch, dass diese Methylgruppen auch einen wichtigen Einfluss haben auf unser Immunsystem. Ja, wirken die auf unser Gemüt. Ja. Und gut, unsere körperliche Gesundheit, das hängt da alles mit dran. Und was man dazu auch sagen muss, ich bin ja, ich habe mich mit Epigenetik beschäftigt. Epigenetik ist ja quasi so die Steuerung der unserer Genetik. Ja, also die Genetik, man sagt immer 20% Genetik, 80% Epigenetik, beziehungsweise ist es ja im Prinzip Lifestyle. Ja, unser Lebensstil bestimmt quasi diese Epigenetik. Und wir können über diese Methylgruppen, die wir in diesem Stoffwechselkreislauf, wenn der zum Beispiel super funktioniert und du da viele Methylgruppen bildest, ist der Körper in der Lage, ungünstige Gene auszuschalten. Ne? Also unsere Epigenetik ist in der Lage, Gene an- und auszuschalten. Und das wiederum haben wir über unseren Lebensstil in der Hand. Und das ist ja auch ganz faszinierend zu wissen, dass wir auch keine Opfer unserer Genetik sind. Natürlich ist es in manchen Fällen, das will ich jetzt nicht abstreiten, dass man da vielleicht wirklich eine ganz üble Ausgangslage hat, ja, aber das ist ein ganz großer prozentualer Anteil beeinflussbar ist. Das finde ich einfach toll. Ja.
Sag mal, für die Hörer, du hast das Wort Epigenetik gesagt.
Ja.
Kannst du das mal kurz in einem Satz erklären oder in zwei Sätzen, was das ist?
Also genau, so wie ich gesagt habe, ich würde es so bezeichnen, dass das im Prinzip das über der Genetik steht, die Epigenetik und quasi so eine Steuerungszentrale der Genetik. Und das sind verschiedene Mechanismen, die dafür sorgen, dass Gene an- und ausgeschaltet werden. Oder auch, also, und gar nicht jetzt mal, es gibt jetzt nur, nicht nur an und aus, sondern auch, die können auch quasi gedimmt werden, gedrosselt werden. Also es gibt auch diese Stufen zwischendrin. Und diese Epigenetik ist ja einfach anfällig oder beziehungsweise wird beeinflusst durch verschiedene Lebensstilfaktoren, unter anderem natürlich die Ernährung, die ganz wichtig ist, aber auch psychische Faktoren, auch soziale, also auch zum Beispiel unser Freundeskreis. Also das denkt man auch immer nicht, ne? Aber auch Hormone wie Oxytocin, die ja auch dazu durch zustande kommen, dass wir einfach mit lieben Menschen in Kontakt sind, ja, dass wir Gespräche führen, dass wir uns anlächeln. Das sind auch Dinge, die auf unsere Epigenetik einen Einfluss nehmen. Sport, natürlich Bewegung, ne? Vitamin D, ganz wichtig. Schlaf. Schlaf ist auch ein Thema, nicht zu unterschätzen. Stress, ach ja, Stress. Da sind wir wieder bei den Stresshormonen. Also, das ist alles so breit. Ja, also das können wir an ganz vielen Stellen, können wir positiven Einfluss nehmen, da Stellschrauben drehen.
Was ich so spannend finde bei der Epigenetik, der Teil transgenerationales Thema.
Genau, stimmt, das habe ich noch vergessen. Ja,
Ja, das
das
mag
stimmt.
ich nämlich total gerne, weil ich
Das war sogar die zweite Lektion, das stimmt, da sagst du ja. Genau,
Ja,
das ist ja erstmal so
genau.
überhaupt dieser Gedanke, dass wir auch so viele Themen von unseren Eltern und Großeltern schon mitnehmen, ne? Epigenetische Steuerung, also Mechanismen, gar nicht mal nur die Genetik, sondern auch die Epigenetik, die wir abbekommen, an der wir aber was ändern können, wenn wir da dran schrauben. Ja.
Ja, da können wir sogar sehr viel dran ändern. Ich arbeite ja in der Familienaufstellung, bilde ja auch da drin aus. Und da können wir ja sogar auch die Teile, die in unserer Vergangenheit, also die zum Beispiel Menschen, die ausgeschlossen wurden, Menschen, die schlimme Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht haben, das wird ja in unseren Genen mit weitergegeben. Das heißt, es beeinflusst heute
Ja.
noch mein Leben, obwohl es schon ewig lange her ist. Das, was passiert ist, aber es wird halt über die Genetik mitgegeben. Und das machen wir ja zum Beispiel auch in der Familienaufstellung sichtbar, geben jedem wieder seinen Platz, zum Beispiel Ausgeschlossenen geben wir wieder seinen Platz, dann kommt wieder Ruhe ins System und damit auch Ruhe in unserem Körpersystem.
Ja.
Auf der Epigenetik ist es aber noch mal interessanter, ne?
Ja, also von der Stelle, da gibt es so interessante Untersuchungen, Forschungen, dass jetzt zum Beispiel auch Frauen, die während dem Krieg ja Hunger leiden mussten damals, ja, und dann vielleicht auch erstmal so unterernährte Kinder auf die Welt gebracht haben. Das ist ja das eine, aber dass das quasi dieses Schema sich auch noch bei den Enkelkindern fortsetzen kann, ja, das ist ja schon bemerkenswert. Ja, und auch bei den Urenkeln gegebenenfalls, ja, wenn man da jetzt nicht ein bisschen gegenreguliert. Das ist so dieses Körperliche. Aber das, was du natürlich machst, diese Aufstellung, das einfach nochmal, diese im Körper manifestierten nee, dieser Platz auch im System, ja, das ist ja nochmal, finde ich, eine andere Seite. Das beleuchtet es von der anderen Seite und finde ich ja genauso spannend. Und
Ja,
ja.
und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also in meinen Aufstellungen zum Beispiel, wenn ich jetzt mich mit den Ahnen beschäftige in Aufstellungen, dann kommt ja auch, kann ja auch sein, dass jemand geflüchtet ist, ne? Dass jemand enteignet wurde. Das kam ganz, ganz viel vor. Und bei der Flucht ganz oft Hunger gelitten wurde. Und jetzt ist es so, wenn du das mal über die Epigenetik betrachtest, dass jemand Hunger leiden musste, wie zeigt sich das denn in der Epigenetik heute. Also wenn jetzt mein Vorfahre zum Beispiel Hunger leiden müsst, Hunger gelitten hat, und wie würde sich das denn bei mir heute zeigen?
Das würde halt, wie gesagt, also jetzt, das hat man halt daran festgemacht, jetzt zum Beispiel bei der Geburt von den Kindern schon, ne? Dass die halt einfach schon mit weniger Gewicht auf die Welt kamen, dass die krankheitsanfälliger waren, dass die weniger alt wurden, ja, also sie hatten eine geringere Lebenserwartung, die waren psychisch auch anfälliger, das für psychische Erkrankungen und ja, verschiedenes mehr. Also es war. Es ist jetzt nicht, dass man sagen kann, nur das Gewicht betreffend, sondern schon auch ganzheitlicher.
Ich finde das nämlich super spannend, weil in der Aufstellungsarbeit machen wir ja sichtbar, was war, weil wir wissen ja oft gar nicht, was passiert ist in unseren Ahnenreihen, welches Schicksal dort, ja, was die Ahnen für Schicksal tragen und was ich heute davon noch mittrage. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir mal bei diesem Hungerthema, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Thema in meiner Ahnenreihe habe und heute diese Symptome habe, ne, dass ich sehr viel, also dass ich Untergewicht habe, dass ich vielleicht nicht zunehme, dass ich sehr schwächlich bin. Wie kann ich das denn jetzt auf der epigenetischen Ebene wieder ausgleichen?
Auf der Epigenetik, das ist eine gute Frage. Ja, da müsstest du halt im Prinzip gucken. Das ist auch wieder so ein Thema auch für funktionelle Medizin unter anderem. Funktionelle Medizin finde ich auch zum Beispiel ganz spannend, die ja auch so eine Ursachenforschung macht, ne? Die auch versucht, breit anzugehen, wo ist die Ursache körperlich jetzt erstmal, ne? Du machst es ja über einen anderen Weg.
Ja, ich mache die emotionale Ebene.
Genau, aber da auf dem Weg könnte man zum Beispiel auch einfach gucken, ob irgendwo Stoffwechselkreisläufe nicht richtig funktionieren, ob zum Beispiel dieser Methylkreislauf nicht funktioniert, ja, ob dadurch die Genetik quasi, also die, oder die Epigenetik noch verbessert werden könnte, wenn du dem Körper einfach gibst, was er braucht, ob Nährstoffe irgendwo fehlen, ob du einen Mangel hast, ne? Gerade auch Vitamin D wieder. In dem Moment, wo du eigentlich so diese Punkte, die ich vorhin genannt habe, diese Lebensstilpunkte anguckst, ja, und darüber schaust, wo die Ursache liegt und da vielleicht, ja, dran drehst und optimierst, ist der Körper in der Lage, auch diese Altlasten wieder auszugleichen, ja, und wieder, ja, ganz normal zu funktionieren. Und du es auch normal weitergeben kannst wieder.
Das
Ja.
ist ganz spannend, weil in der aus der systemischen Sicht kann es auch sein, dass wenn so ein Schicksal in der Ahnenreihe da war, dass heute ein Kind über die Genetik auch Magersucht bekommt. Ne? Und diese Magersucht kann den Ursprung in der Ahnenreihe zum Beispiel haben, weil ein Kind Hunger gelitten hat. Manchmal ist es auch, also in den meisten Fällen ist es auch so, dass der Vater keine Rolle spielt im Familiensystem, also dass der ausgeklammert ist. Bekommen Kinder auch oft Magersucht oder wenn sie das Gefühl haben, dass sie verschwinden wollen. Und über die Epigenetik ist es ja auch noch mal ganz spannend, ne? Es ist eine ganz andere Sicht, was das für Auswirkungen auf unsere Epigenetik hat und welche Auswirkungen das aus der Vergangenheit auf unser jetziges Dasein auch hat. Und beides ist lösbar.
Und was man halt auch machen kann, du kannst das testen lassen, ne? Zum Beispiel, also du kannst als Diagnostik erstmal gucken lassen, die verschiedenen Kreisläufe alles oder die ja, verschiedene sagen wir, prominente, herausstechende Gene, die sehr gut erforscht sind, zu schauen lassen, wie ist denn überhaupt die Situation? Ja, und diese Tests, die sind halt insofern sehr hilfreich, um zu gucken, wo hast du vielleicht einfach genetisch jetzt erstmal ich will jetzt gar nicht sagen, das sind ja keine Fehler oder sowas. Wir alle haben ja, also wir sprechen da jetzt von SNPs, ne? Das sind solche kleinen Genveränderungen, die wir mit vererbt bekommen haben, auch die hat jeder. Aber zu gucken, wenn du jetzt sagst, du hast an irgendeiner Stelle eine Baustelle, ja, dass du einfach ein bisschen mehr drauf gucken darfst. Ja, und dann geben dir die Tests zum Beispiel auch schon an die Hand, was für dich jetzt zum Beispiel besonders wichtig ist. Ob du vielleicht mehr gucken, ob du vielleicht ein schlechter Entgifter bist und mehr gucken musst, welchen Umweltbelastungen du ausgesetzt bist, ja, dass du einfach darauf achten musst, was nehme ich für ein Waschmittel, für ein Spülmittel, für Kosmetika etc., weil der Körper einfach vielleicht nicht so Gutes rauskriegt. Oder ob du wirklich Schwierigkeiten hast mit dem Methylkreislauf und da einfach immer gucken musst, dass der gut unterstützt ist, dass der läuft, ja. Und vieles mehr, das kann man halt wirklich mittlerweile echt gut aufdröseln.
Also
Ja.
es ist total spannend. Ich habe auch eine Genanalyse
Ja.
machen lassen. Ja. Und was da wirklich rauskam, ist unglaublich. Ein Beispiel noch. Das war zum Beispiel, ich bin kein Frühvogel. Ja, absolut nicht. Ich hasse es, früh aufzustehen. Also ich könnte nie in den 5-Uhr-Club eintreten, weil ich einfach kein 5-Uhr-Mensch bin.
Das ist auch genetisch veranlagt, ja.
Genau. Und das war so spannend, weil in der Genanalyse stand das auch drin.
Ja.
Also bei mir ist morgens Ende Gelände, ja. Mit mir kannst du morgens nichts anfangen. Aber ab Mittag und ab Abend, da kriege ich dann die volle Power. Deswegen hat dann auch damals mein Gesundheitscoach gesagt, ich soll morgens keinen Sport machen, ich soll mittags Sport machen,
Ja.
weil ich da einfach mehr Energie habe. Und ich merke das einfach, also mein ganzer Körper hat sich komplett verändert. In der Genanalyse kann ich sogar sehen, welche Nahrungsmittel mir zuträglich sind.
Genau, ja. Also es ist
Also
wirklich
ganz, ganz
ganz
spannend.
faszinierend. Und die gibt es auch in verschiedenen Bereichen. Du kannst so allgemein gucken lassen, wie es aussieht mit Entgiftung und Entzündung und Methylkreislauf etc. Du kannst aber auch wirklich speziell gucken, wie deine Gene was also die Ernährung betrifft, wie die aussehen, ne? Was du vielleicht besser verwerten kannst oder schlechter, ja. Und auch Sport, ja, wann du sportliche Aktivitäten machst, ob du der Ausdauersportler bist oder eher Kraftsportler. Ja, das kann man alles in den Genen auslesen. Und dann ist es halt eigentlich ganz schön, das ist sowas wie wenn du eine Bedienungsanleitung bekommst für deinen Körper und einfach Hinweise hast, okay, wie funktioniert der grundlegend? Wo braucht der ein bisschen Unterstützung? Wo kann ich dem helfen, um das Ganze einfach ein bisschen zu optimieren? Ja, das ist ja auch gar nicht jetzt am Ende das Ziel, dass das alles perfekt ist. Darum geht es ja nicht, ne? Aber wir wollen uns ja so lange wie möglich einfach fit und gesund fühlen. Und das ist ja auch dieser ganze Trend, Healthy Aging, ja, also mittlerweile, dass wir, da geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt viel älter werden wollen, ja. Es ist ja schon schön, wenn wir die 80 knacken oder so, aber es geht vor allem darum, dass wir gesund alt werden wollen, ja, und nicht jetzt irgendwie die letzten 10, 15 Jahre mit ganz vielen Behandlungen, mit Medikamenten oder im Pflegeheim nachher enden wollen. Und je mehr wir da auch gerade in früheren Jahren, also das ist nie zu früh, damit anzufangen, einfach gucken, dass wir dem Körper das geben, was er braucht und ein bisschen ausgleichen, was ihm vielleicht schwerer fällt. Ja, desto mehr Chancen haben wir einfach da drauf. Ja, Gesundheit, und das ist ja das, was sich eigentlich jeder wünscht, ne? Am liebsten würden wir doch alle bis zum Ende fit sein und dann vielleicht irgendwann in Ruhe einschlafen. Das wäre doch wahrscheinlich der Traum von jedem, würde ich mal sagen.
Ja.
Ne? Ja.
Ja. Sag mal, Eva, was würdest du denn den Hörern jetzt mal als Schlusssatz
Ja.
mitgeben? Also wenn du das jetzt mal in einem Satz zusammenfassen müsstest, was wir jetzt besprochen haben, welcher
Ja.
Satz wäre das?
Der Satz, darf es nur ein Satz sein, ja?
Kannst auch zwei sagen oder drei.
Also ich möchte sagen, dass ja, wir ganz viel selbst in unserer Hand haben. Ja, wir ganz viel auch in die Eigenverantwortung gehen dürfen und uns selbst mit darüber bestimmen, wie unser Leben verläuft. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir sind nicht irgendwie die Sklaven oder die Gefangenen von unserer Geschichte. Ob das jetzt psychisch ist, ob das körperlich ist, ja. Und was mir auch gerade noch wichtig ist, auch das Körperliche ist ein Faktor. Aber ich finde auch gerade dieses Ganzheitliche, ich muss auch genauso mitgucken, mit die Psyche, das Seelische, ja, Körper, Geist und Seele. Also das im Einklang, wenn man überall mal ein bisschen drauf guckt und man muss ja auch nicht alles machen und jeder kleine Schritt, ja, selbst wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie ein anderes Spülmaschinenmittel zu nehmen, weil ich versuche, die Umweltbelastung einzuschränken. Jeder Schritt lohnt sich und ja, führt mich weiter auf meinem eigenen Weg und macht, dass es mir vielleicht besser geht. Ja. Das war jetzt ein sehr langer Satz.
Das war sehr, sehr schön als Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, Eva. Ich
Ja.
danke dir von ganzem Herzen für das interessante Gespräch.
Danke dir auch.
Und wenn auch du noch mehr solcher interessanter Gäste in meinem Podcast hören möchtest, dann lass mir gerne ein Abo da und dann freue ich mich auf unsere nächste Folge. Vielen Dank. Dankeschön, Eva.
Danke dir, Nicole. Tschüss.
Das war Scheiß auf deine Kindheit, der Mutmacher-Podcast mit Nicole Völker. Vergiss nicht, deine Vergangenheit bestimmt nicht, wer du bist. Abonniere uns jetzt bei Spotify und Apple Podcasts, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.